NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem kurzen Buch über eine Mutter, über eine Königin der Nacht, über seine Mutter, die Mutter von Lukas Barefoß, Autor, Dramatiker, Publizist. Und heute zu Gast bei à la carte. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier treffen.
Ganz herzlich meinerseits, willkommen. Ein Privileg. Vielen Dank, Frau Schwietzer.
Wir treffen uns in Zürich an einem schönen, warmen Nachmittag. Und ich habe gelesen, Sie sind Frühaufsteher. Sie sind wahrscheinlich schon seit 5 Uhr wach.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt fällt es mir gerade besonders leicht, weil die Amseln singen, schlagen vor dem Fenster. Und das ist jeweils ein so wunderschönes Konzert am Morgen, das mich wirklich wenig im Bett hält.
Sie stehen wegen der Vögel auf?
Ja, wegen weiß ich gar nicht, aber für mich ist das immer das Signal auf ihr müden Seelen ans Tagwerk. Und dann, ich weiß nicht, das gibt mir jeden Morgen so eine positive Energie. Ich liebe das sehr.
Und dann schreiben Sie sofort?
Ja, dann schreibe ich ziemlich sofort. Also ich trinke einen Kaffee und viel Wasser und dann schreibe ich 2-3 Stunden. Mhm.
Und das mitten in Zürich. Geboren sind Sie 1971 in Thun. Mhm. Was verbindet Sie denn noch mit dieser Stadt?
Nicht mehr besonders viel. Familie habe ich keine mehr dort. Noch einige Freunde. Ich bin gelegentlich dort und stelle fest, wie sehr sich diese Stadt verändert hat in den Jahren, seit ich dort weg bin. Und dass ich das aber immer nur schwer erkenne, weil jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich ein anderes Bild dieser Stadt, das Bild meiner Erinnerung. Und das hängt sich wie ein Filter vor meine Wahrnehmung. Und das ist ganz einzigartig. Das habe ich sonst nirgendwo auf der Welt. Und das ist natürlich mit den Prägungen in der Kindheit und in der Jugend verbunden. Und was man zum ersten Mal erlebt und wo man das erlebt, das bleibt schon unauslöschlich im Schatz der Vorstellungskraft. Ja. Mhm. Deshalb ist es auch immer eine ganz besondere Begegnung, muss ich sagen. Also nach Thun zu fahren, ist immer eine Herausforderung.
Fast schon existenziell, oder?
Ja, in einer Weise schon. Ja. Ich merke natürlich auch, wie stark mich das geprägt hat als Schriftsteller, als künstlerischer Mensch und wie intensiv diese Spaziergänge durch diese kleine, hübsche Stadt am Fuß der Alpen sind. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, das muss ich sagen, dass ich diese starke Prägung habe. Mhm. Es ist schon etwas, worauf ich auch immer, jetzt auch in diesem Buch, obwohl die Stadt hier nicht eine große Rolle spielt, aber zurückgreifen konnte auf diese Intensität, diese Erfahrungen. Und es war nicht immer lustig. Es war auch deshalb nicht immer lustig, weil das soziale Klima einfach noch viel, sehr, sehr viel kälter war. Ich war im Kalten Krieg dort und Thun war sehr geprägt von der Armee und von der Industrie, der zuliefernden Industrie der Armee. Und das war schon eine durchaus drückende Atmosphäre in dieser Stadt. Heute hat man das Gefühl, es sei fast ein mediterraner Lebensstil. Hat vielleicht auch mit dem Klimawandel zu tun. Es ist doch viel wärmer geworden. Aber ich denke manchmal, dass die Globalisierung jetzt auch kulturell doch auch ihre positiven Seiten hat.
À la carte, heute mit Lukas Barefoß und mit einer ganz tollen Setliste, die Sie uns mitgebracht haben. Ganz besondere Musik. Ich würde sagen, wir fangen an, sozusagen Vorhang auf, mit einem rasanten Stück. Ja. Ora Staccato heißt es, des rumänischen Komponisten und Violinisten Grigoraș Dinicu. Maris Jansons dirigiert das Philharmonische Orchester Oslo und nachher sprechen wir gleich nochmal darüber.
Thank you.
Rasant starten wir in dieses NDR Kultur à la carte heute mit Lukas Bärfuß, dem Schriftsteller. Und die Musik kommt ja auch von Ihnen, die haben Sie vorgeschlagen. Sie haben so ein bisschen vor sich hingelächelt, sind so in sich gegangen. Was sehen Sie, wenn Sie diese Musik hören?
Ach, das ist wunderschön, weil es mich natürlich zurückführt in ein wunderbares Projekt, das ich mit der Violinistin Gwendolyn Mason angerissen habe. Das heißt The Journey und das ist literarisch-musikalisch. Ich habe die Texte geschrieben, Gwendolyn hat philologisch die Musik ausgegraben, zusammengetragen und für ein Streichersextett und eine Klezmerbatterie und einen Cimbalomspieler, den wunderbaren Miklós Lukács, zusammengestellt. Und wir gehen damit auf Tour und ja, ich muss jetzt lachen, weil ich es noch nie in dieser Symphonieorchester-Version gehört habe. Ich kenne es nur in der kleineren Besetzung, aber es ist eine wunderbare Lebensenergie in dieser Musik und ich bin sehr glücklich, dass wir das heute haben.
Ja, sowas wie ein zweites Programm zu Ihrem neuen Buch, das Sie eben mitgebracht haben. Mhm. Königin der Nacht. Ein kurzes Buch über meine Mutter. Ein Buch. Oder ist es ein Roman?
Nein, es ist kein Roman. Ich habe nichts erfunden. Es gibt keine fiktionalen Anteile in diesem Buch. Das ist wirklich dem Leben abgeschrieben. Ich habe aus meiner Erinnerung geschöpft. Das ist vielleicht das Literarische daran. Mhm. Ich habe weggelassen gewisse Dinge. Ich habe eine Auswahl getroffen. Aber was in diesem Buch steht, ist beglaubigt durch mein Leben.
Ich würde gerne ein kurzes Zitat daraus vorlesen. An eine zärtliche Geste dieser Königin kann ich mich nicht erinnern, auch an keine Fürsorge, an keine Berührung, an keinen Moment, den sie mir schenkte, in dem ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Es gibt ganz viele solche Sätze, die tun beim Lesen weh. Wie war es beim Schreiben?
Das hat nicht wehgetan in jenem Sinne, dass ich darunter gelitten hätte. Es war eher so, wie schreibe ich einen solchen Satz? Weil es ist ja nicht das erste Ziel meiner Leserschaft, Schmerzen zu bereiten, sondern ich wollte genau sein. Und ich wollte etwas, was ich erfahren habe und was Teil meines Lebens ist, präzise wiedergeben. Und das ist dann manchmal mit einer gewissen Härte und Kälte verbunden, ganz ohne Zweifel. Es hat mich viel gekostet. Ich will nicht sagen gekostet, das hat es nicht. Das hat mir auch viel geschenkt, dieses Buch. Aber es war schon eine ganz besondere Herausforderung, weil es ist nicht ein privates Buch. Es ist vielleicht ein persönliches Buch, das ganz gewiss. Aber es ging mir nicht darum, jetzt zuerst meine Lebensgeschichte oder die meiner Mutter zu erzählen, sondern ich wollte herausfinden, wie diese Geschichte in ihrer Zeit steht und wofür sie steht. Und was ich daraus immer noch lernen kann. Und deshalb war es zuerst ein Buch der Fragen. Mhm. Und bis ich zu diesen Sätzen kommen konnte, musste ich durch viele Fragen hindurch.
Welche Fragen standen da ganz zu oberst?
Zum Beispiel eine, wie viel der sozialen Situation meiner Mutter bewusst war. Man muss sich vorstellen, die Schweiz war in den 80er Jahren noch viel mehr als heute ein patriarchal regiertes Land. Und wir hatten erst Ende der 80er Jahre das neue Eherecht, das bis heute gültig ist. Und bis zu diesem neuen Eherecht war die Ehefrau dem Manne untertan. Sie verlor einen wesentlichen Teil ihrer Rechte bei der Heirat. Sie konnte keine Verträge mehr unterschreiben, sie konnte keine Arbeit aufnehmen, sie konnte nicht über ihr eigenes Vermögen verfügen, ohne die Einwilligung des Ehemannes. Und dazu war es so, dass junge Frauen verfolgt wurden in der Schweiz. Man kann es nicht anders sagen. Wenn man nicht produktiv war und nicht in die Konvention passte, musste man damit rechnen, weggesperrt zu werden in die Gefängnisse, auch ohne dass man straffällig geworden wäre. Also ein Kind zu kriegen und man war minderjährig zum Beispiel, hat durchaus gereicht dafür. Es war auch so, dass ein Kind einer ledigen Mutter bekam automatisch einen Vormund. Also eine Frau musste verheiratet sein, damit sie überhaupt ein Kind haben konnte. Sonst kam der Staat und wollte wissen, wer nach diesem Kind schaut. Und diese ganze soziale Situation und diese Verfolgung und Unterdrückung hat auf meine Mutter zweifellos einen großen Druck ausgeübt. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon bewusst war. Ich weiß, was sie manchmal erzählte und wie sie darunter gelitten hat und wovor sie sich fürchtete auch. Also jetzt gerade vor der administrativen Versorgung, das war immer präsent. Also dass die Vormundschaft kommt und die Behörden kommen und der Regierungsstatthalter und dann durchgreifen. Aber ich hätte mit ihr gerne einmal ein politisches Gespräch geführt und das war nicht möglich.
Sie hat sich ja sehr früh von ihrem Vater dann getrennt, hat sich dafür entschieden, sie allein großzuziehen. Man könnte ja denken, dass sie sich sozusagen damit der Fesseln entledigt hat und jetzt viel Zeit gehabt hätte für den Sohn, ihn ganz fürsorglich zu betreuen. So war es dann aber nicht.
Nein, so war es nicht. Ich weiß nicht, wie stark da jetzt die persönlichen Anteile war. Sie mochte keine Kinder. Ich war da nur ein spezifischer Fall, aber das war generell der Fall und sie hat es auch überhaupt nicht verschwiegen. Sie wollte kein Hausmütterchen sein, sie wollte überhaupt nicht mit irgendeiner mütterlichen Rolle in Verbindung gebracht werden. Und ich glaube schon, dass es eine Reaktion war auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Frage der Fürsorge jetzt, der Liebe und der Aufmerksamkeit ist dann schon noch eine andere und da glaube ich, kann man die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ewig in Verantwortung ziehen. Also da bleibt etwas, das sie ganz persönlich so entschieden hat. Mhm. Aber Sie haben recht. Ich glaube auch, dass sie sich den Freiraum genommen hat, den sie hatte, und der war nicht sehr groß. Und das lag natürlich auch an ihrer prekären wirtschaftlichen Situation. Sie war eine Frau ohne Ausbildung, in sehr prekären Berufen. Und sie hat gleichzeitig einen unglaublichen Freiheitswillen gehabt und der war einfach nicht vorgesehen für eine Frau ihres Standes.
Das heißt ja auch, dass Ihre Kindheit entbehrungsreich war. Also Sie haben schon die Armut angesprochen, darüber haben Sie auch schon geschrieben in vorhergehenden Büchern, zum Beispiel Eine Krume Brot. Bei Vaters Kiste geht es ums Erben, also auch da geht es darum, was besitzt man, was gibt man weiter. Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir in der Schweiz sind und vermeintlich ja in einem der reichsten Länder überhaupt. Und dann ist aber auch diese Zuneigung, diese Liebe, diese Mutterliebe, die wir ja alle gern so hochstilisieren, die gibt's ja sozusagen auch nicht in diesem Leben. Wenn Sie jetzt auch mit Blick vielleicht auf das Schreiben dieses Buches nochmal so in Ihre Kindheit zurückgeschaut haben, was waren das für Gefühle, die da so hochgekommen sind?
Ich glaube, das geht durch die ganze Bandbreite dessen, wozu ein Mensch bei den Gefühlen überhaupt fähig ist. Grundiert ist es von einer gewissen Trauer, aber überhaupt nicht von einer Wut oder einer Bitterkeit. Ich wurde vom Leben sehr reich beschenkt und manches davon war nicht gerade rosig. Es gab Schönes und weniger Schönes, aber ich habe viel mitbekommen und ich habe auch viel mitbekommen in meiner Kindheit. Das große einzelne Ereignis jetzt bei der Recherche und beim Schreiben dieses Buches war der Kontakt mit dieser Enzyklopädie. Ich habe mit 8 Jahren eine Enzyklopädie geschenkt bekommen von Umzugsmännern, die eine Wohnung geräumt haben, eines Mannes, der gerade gestorben war. Ein italienisches Druckwerk in deutscher Übersetzung, 30 Bände, Conoscere hieß es auf Italienisch, Wissen auf Deutsch. Eine Enzyklopädie, die von 2 sozialistischen Herausgebern in die Welt gebracht wurde und eigentlich die Demokratisierung des Wissens im Blick hatte. Das wurde deshalb in kleinen Heften am Kiosk verkauft, damit man sich das leisten konnte. Und zwischendurch hat man diese einzelnen Hefte in dicke Bände gebunden. Und diese dicken Bände, die haben mich gebildet, die haben mich geformt. Und die Originalen, also mein Originalbesitz, der ging verloren in der Zeit, dass ich auf der Straße war. Und ich habe mir jetzt wieder immer so ein paar zusammengekauft. Und ich kann die auswendig. Also ich kann dort hineinsteigen und es ist für mich wie ein großer Garten. Ich kenne jede Bildlegende und ich weiß, welche Lemma, welche Einträge auf die anderen folgen. Und das war für mich eigentlich fast wie eine Zeitmaschine. Ich konnte durch diese Bücher wirklich direkt in meine Kindheit hineinsteigen. Mhm. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein großes Geschenk, das ich hatte. Wer lernt schon mit 8 Jahren eine Enzyklopädie auswendig? Und ich schöpfe immer noch daraus.
Und kann sich auch merken, was da drin steht. Ja, das ist ja dann für mich
ein Rätsel. Mit 8 Jahren geht das alles noch sehr, sehr leicht, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Zeichen dafür, was alles schief lief in meiner Familie, weil es sollte ja nicht die Regel sein, dass man sich da in diese Bücher flüchtet. Aber ich glaube schon, dass das meine Rettung war. Und da habe ich eine so reiche emotionale Beteiligung, dass ich noch einige Bücher darüber schreiben könnte.
Thank you.
Kultur à la carte. Die rumänischen Volkstänze von Béla Bartók in einer Bearbeitung für Streichorchester. Sayako Kusaka spielte zusammen mit dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin. Viele Emotionen bei demjenigen, der sich diese Musik gewünscht hat, Lukas Bärfuß, was das ist stimmt. Da los?
Ja, das ist Musik, die geht mir einfach direkt an den Herznerv. Und bei den Konzerten ist es immer die Stelle, wo ich immer gucken muss, dass ich die Contenance bewahre bei diesen wunderbaren Flageolet-Passagen. Ich weiß nicht, was es ist. Musik war für mich immer eine zentrale Kraft in meinem Leben, ja, die mich immer wieder aufgerichtet hat und weitergebracht. Und auch in meiner Literatur zählt zuerst die Musik in den Sätzen. Also bei mir muss es zuerst gut klingen und einen guten Rhythmus haben. Und der Sinn und der Inhalt, das kommt eigentlich danach. Ich bin da eher bei den Kindern und die lernen ja die Sprache auch zuerst durch die Tonalität und durch die Melodie. Und das ist schon etwas, was mich prägt und begleitet. Ja.
Das heißt, wie muss ich mir denn den Schreibprozess vorstellen? Also Sie haben schon eine Idee davon, was als nächstes kommt, aber gehen wirklich über den Klang der Sprache, der Sätze in die jeweiligen Themen rein?
Ja, ich glaube, da bin ich bei Johannes Kepler und der Harmonia Mundi. Das Universum ist ein Klang und diesen Klang zu finden ist eigentlich die erste Aufgabe. Und der grundiert dann auch alles, einen Generalbass zu finden für sein nächstes Buch. Und das hat, glaube ich, schon viel zu tun mit auch mit dem Hören nach innen und nach den Stimmen und nach dem Rhythmus vor allem. Und das hat natürlich eine Verbindung zum Herzen und zur Lebenskraft als solche. Und dann, wie es aussieht, ist, ich mache lange überhaupt nichts. Ich denke nach, ich lese, ich träume, ich stelle mir vor und dann erst setze ich mich an den Tisch und möchte eigentlich mit einem Schwung das Buch schreiben. Das ist immer mein Ziel, dass wenn ich dann so weit bin, dass ich einmal ansetze und einmal durchschreibe. Und das ist mir noch nie ganz gelungen. Ich arbeite noch daran, aber der Schwung und die Musik, ja, das ist entscheidend.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie es war bei der Königin der Nacht. Vielleicht hat das ja bei diesem Buch geklappt, dieses kurze Buch über ihre Mutter, wie sie es untertitelt haben. Aber vielleicht schauen wir tatsächlich auf diese Sprache, weil da stehen zum Beispiel Sätze drin, wie also über ihre Mutter, dass sie eine dumme, egoistische, verräterische, hurerische Schlampe sei. Also es ist schon eine sehr drastische Sprache, die sie für dieses Buch, ich sag jetzt mal, gewählt haben. Oder kam die Sprache unmissverständlich so zu Ihnen? Beim Lesen ging es mir manchmal so, dass ich gedacht habe, vielleicht braucht diese Erinnerung, diese drastische Sprache, vielleicht braucht aber auch die Geschichte diese drastische Sprache. Wie viel davon ist quasi Teil des Schreibprozesses, weil es für die Geschichte wichtig ist, und wie viel ist Ihre Erinnerung, die sich nicht anders aufschreiben lässt als mit diesem Ton?
Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich für die Leserschaft auch ein bisschen kontextualisieren. Es ist nicht das ganze Buch so vulgär wie das, natürlich, was Sie jetzt da zitiert haben. Und das ist, glaube ich, schon ein Klimax. Und es ist auch eine Situation der absoluten Ohnmacht und der Hilflosigkeit und der Wut auch in diesem Moment, als der Junge, der gerade 15 geworden ist, nach Hause kommt und es ist einfach kein Zuhause mehr da. Also die Wohnung ist leer. Und ich glaube, das war jetzt situationsbezogen die authentische Wortwahl eines 15-Jährigen in jener Zeit. Es ging überhaupt nicht darum, ich hatte nichts abzurechnen mit meiner Mutter, überhaupt nicht. Es ging also nicht irgendwie darum, ein möglichst negatives Bild meiner Mutter zu zeichnen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Es ist auch eine Apologie und ist auch eine Rehabilitierung meiner Mutter. Allerdings gibt es schon einen Bezug, weil sie hatte natürlich eine unglaubliche sprachschöpferische Lust. Meine Mutter, das kommt in diesem Buch auch vor. Und das waren häufig Zoten. Und das waren häufig Dinge, die in der guten Gesellschaft nicht sehr angesehen sind. Und deshalb passt es, glaube ich, auch zu ihr. Und dann muss ich auch sagen, dass Ich habe das eigentlich immer empfunden. Ich glaube nicht, dass wir die verschiedenen Sprachebenen, zu denen wir fähig sind, die sind nicht konstant zu trennen. Wir formulieren Flüche und Gebete im selben Augenblick. Und das ist wahrscheinlich ein Abbild davon, dass halt vieles gleichzeitig geschieht. Das Zärtlichste mit dem Derbsten und das Heiligste mit dem Vulgärsten zusammengeht immer wieder.
Dann lassen Sie uns doch das noch mal ein bisschen kontextualisieren. Sie schreiben quasi in drei verschiedenen Kapiteln zuerst über Ihre Mutter, wie sie zu ihr fahren, als sie dann eigentlich schon tot ist. Mhm. Sie haben sie davor sehr lange nicht gesehen, 15 Jahre. Sie lebte in der Dominikanischen Republik. Sie ist ausgewandert, auch aus Armutsgründen. Im zweiten Kapitel geht es dann stark um ihre Kindheitserinnerungen. Wahrscheinlich ist der Satz tatsächlich aus diesem zweiten Teil, wo der Junge auch eben mit 14, 15 in eine Familie geschickt wird, auf einen Bauernhof, zu einem Tabakbauern, wo er schlecht behandelt wird, wo er wirklich unten durch muss, wo er viel arbeiten muss, keine Anerkennung erhält und auch, denke ich, so das Gefühl hat, dahin abgeschoben worden zu sein. Als er zurückkommt mit 15, wie Sie es schon sagten, ist die Mutter weg. Er ist alleine in dieser Wohnung und es folgen dann ein paar Jahre auf der Straße, die Sie ja auch, Lukas Bärfuß, so durchlebt haben. Und im dritten Teil dann tatsächlich geht es nochmal um die Herkunftsfamilien Ihrer Eltern und in welchem Zusammenhang man vielleicht eben auch ihr Leben betrachten muss, wenn man so die Linien weiter zurückverfolgt. Es ist auch eine Kritik an einem kapitalistischen Staat. Und insofern ist es natürlich, ja, ist es eine Art Triptychon, könnte man fast sagen.
Ja, genau.
War das die Idee dahinter?
Ja.
Nach meinem ganzen Monolog hier.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sie haben das sehr schön resümiert. Ich habe mich nicht hingesetzt mit der Vorstellung, ich würde jetzt ein Triptychon schreiben. Aber das ist es natürlich geworden. Auch drei unterschiedliche Perspektiven auf diese Geschichte, auch auf diese Frau, die meine Mutter war. Auch drei ganz ungerechte in ihrer jeweiligen Situation. Ich glaube, am Anfang ist es ein Mensch, der versucht, mit sich ins Reine zu kommen, dass er seine Mutter zurückgelassen hat und ihr nicht geholfen hat, in ihrer doch ziemlich verzweifelten Lage, wie er dann erkennt nach ihrem Tod.
Der Sohn jetzt.
Ja, der Sohn, genau. Und der zweite Teil ist wirklich ganz durch die Innensicht eines Menschen, der sich entwickelt und der auch ein Bewusstsein entwickelt, das sich irgendwie um ihn herum konzentrisch erweitert, vom Kind zum jungen Mann wird. Und der dritte Teil ist der Versuch, das alles in einen Zusammenhang zu bringen mit den spärlichen Methoden, die diesem Menschen zur Verfügung steht. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, wo das geschehen ist, nämlich ja in einer Gesellschaft mit einer sehr starken eugenischen Tradition. Also, Sie haben es gesagt, die reiche Schweiz ist ja nicht einfach so reich geworden. Dafür gibt es ja Gründe. Und einer der Gründe ist sicher die Verfolgung der unproduktiven Kräfte in diesem Land. Und es war auch ein Versuch, die verschiedenen Stränge ein bisschen zusammenzubekommen. Wir haben in den letzten Jahren Einsicht gewonnen in gewisse dunkle Kapitel, wie man das nennt, der Schweizer Geschichte, über die Verdingung, über die Verfolgung der Fahrenden, über die administrativen Versorgungen, über die Verfolgung der jungen Frauen, über die Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie auch. Aber es gibt noch keine kohärente Geschichte dieser Verfolgung der unproduktiven Kräfte, dieser eugenischen Tradition in der Schweiz, die ist noch nicht geschrieben. Und wenn wir etwas wissen darüber, dann wissen wir es durch marginalisierte Positionen. Mariella Mehr hat Wesentliches geleistet, die Schriftstellerin. Ich glaube auch Willy Wotreng hat viel dazu beigetragen, dass wir etwas erfahren haben. Aber das ist nicht Teil der allgemeinen Schweizer Geschichte geworden. Und man muss auch wissen, dass meine Biografie ist nichts Außergewöhnliches. Das ist nichts Besonderes. Das Ähnliches haben viele erlebt. Und vielen Frauen in der Generation meiner Mutter ist es so ergangen wie ihr. Das Besondere ist nur, dass jemand ein Buch darüber schreibt. Und deshalb war das, glaube ich, für mich jetzt auch ein Akt der der Emanzipation, der Agency auch, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Und deshalb ist es wirklich auch ein ganz persönlicher Triumph.
Lassen Sie uns gleich nochmal auf die Fahrenden schauen und auf einen besonderen Bildband, den Sie ausgegraben haben. Mhm. Da passt es vielleicht ganz gut, dass wir eine Komposition hören von Ernest Bloch. Mhm. Er war nämlich nicht nur Komponist, sondern auch Fotograf.
Thank you.
Roots heißt das Debütalbum des schweizerisch-brasilianischen Geigers Renato Wiedemann. Er spielt darauf zusammen mit der jungen Schweizer Pianistin Maria Bocor. Und von dieser CD haben wir Nigun gehört, den zweiten Satz aus der Suite Balschem von Ernest Bloch.
Unfassbar. Einfach unglaublich, diese Musik. Ja. Führt einem durch alles, glaube ich. Ja. Durch jedes Gefühl und durch jede Erfahrung. Ganz wunderbar.
Sagt der Schriftsteller Lukas Bärfuß, heute unser Gast bei NDR Kultur à la carte. Herr Bärfuß, wir haben gerade schon über einen Fotoband angefangen zu sprechen, der Ihnen in die Hände gefallen ist, mit Fotografien von Menschen drauf, wo Sie geschrieben haben in Ihrem neuen Buch, Die Königin der Nacht. Es war wie ein Familienalbum, was ich da durchgeblättert habe. Mhm. Was interessant ist, weil es ja aus Ihrer Familie so gut wie gar keine Fotografien gibt.
Ja, genau. Fotografieren war keine Freizeitbeschäftigung, die man gepflegt hat. Und ich glaube, das hat schon etwas auch damit zu tun mit dem Stellenwert der Erinnerung und der Vergangenheit in meiner Familie. Und das war einfach nie irgendeine Gelegenheit, wo man etwas festhalten wollte, weil Bilder schaffen auch einen Bezug. Und das Zurückschauen, das war einfach keine Möglichkeit. Da ist zu viel Unglück geschehen. Und was noch übrig war, ging dann ohnehin verloren. Ja, und diese Bilder, das waren Fahndungsfotos von Fahrenden, die man schon sehr früh nach der Gründung des Bundesstaates angelegt hat. Und da ist die technologische Innovation mit den Strafverfolgungsbehörden, hat sich sehr gut gefunden. Und
inwiefern?
Ja, weil man natürlich bis zur Erfindung der Fotografie einfach diese fahrenden Menschen, die sich an keine Grenzen halten wollten, nicht dingfest machen konnte. Man konnte keine Identität zuschreiben und war angewiesen auf die Selbstauskünfte, die diese Menschen gegeben haben. Und als man dann die Fotografien hatte, hat dann die Datenerfassung begonnen und wirklich auch die konsequente Verfolgung ihrer Lebensart. Ja, und das war jetzt, ich erinnere mich einfach an dieses Bild dieser Frau, dieser Fahrenden, die Anfang des 20. Jahrhunderts festgehalten wurde von den Berner Behörden. Und das war einfach meine Mutter, also wirklich Spitting Image, meine Mutter.
Also und, es war nicht sie, sie hat sich einfach sehr daran erinnert.
Ja, genau. Und das war schon auch nochmal ein Anlass, diesen Teil meiner Familiengeschichte ein bisschen genauer anzugucken. Aber das bleibt natürlich alles schwierig, weil es keine Dokumente gibt und keine Unterlagen und auch nichts, was man jetzt in... Damit hat man nicht geprahlt. Es war auch gefährlich, damit zu prahlen. Obwohl meine Mutter eine sehr bewundernde Art hatte, wie sie über die Herkunft meines Großvaters erzählt hat. Also sie hatte doch einen gewissen Stolz, nicht zu dieser bürgerlichen Gesellschaft zu gehören.
Und was war das für eine Herkunft ihres Großvaters?
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, was meine Mutter mir erzählt hat. Eine fahrende Herkunft. Ich weiß nicht, welcher Art, ob jenisch oder Roma oder Sinti, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie stark das für meine Mutter identitätsstiftend war. Für sie war eine Definition eines unabhängigen Lebens, verschwinden zu können von einem Moment auf den anderen, wirklich seine Sachen zu packen und einfach zu verduften. Und das hat sie schon immer wieder bezogen auf die Herkunft ihres Vaters, der früh gestorben ist und der sie sehr bewundert hat, auch in seiner Brutalität, ließ sich wirklich nicht integrieren und hat auch immer wieder über die Stränge geschlagen. Und das war schon so ein Role Model für meine Mutter. Ja.
Ermöglicht das einen vielleicht liebevolleren Blick auf ihre Mutter? Hatte ich den Eindruck, zumindest bei diesem dritten Kapitel, die Herkunft zu verstehen, zu wissen, was vor uns war und vielleicht auch auf welche Werte
man sich bezogen hat. Ich musste nicht nach der Liebe suchen, das war gar nicht so mein Thema. Ich nahm das nicht persönlich, was meine Mutter gemacht hat. Ich hatte nicht das Gefühl, das sei gegen mich gerichtet oder dass ich da wirklich ihre persönliche Aversion gegen mich zu spüren bekam, so war es nicht. Deshalb war das nicht so sehr das Thema. Nein, es war vielmehr zu verstehen. Oder weil der Punkt ist, wenn man eine solche Biografie hat, dann gibt es keine historischen Einschätzungen davon. Man kann kein Buch holen und da steht dann alles drin. Und man wird nicht situiert in irgendeiner Klasse und es gibt keine Lebensbeschreibungen in der Regel, sondern das ist alles auf dem informellen Weg zu mir gekommen. Und man misstraut diesen Erzählungen natürlich auch immer. Und da wiederholt sich natürlich schon ein Prinzip, weil man hat nicht einmal das verbürgte Recht auf eine eigene festgeschriebene Biografie, das gibt's nicht. Die Herkunft bleibt im Ungewissen und deshalb bleibt man auch selber in dieser Gesellschaft sehr ungewiss. Und das hat mich natürlich sehr stark zu einem Schriftsteller gemacht, mit einer großen Sprachskepsis und noch mit einer größeren Skepsis, wenn es um offizielle Dokumente geht. Da habe ich immer misstraut, das hat auch mit meinem Namen zu tun. Ich konnte in meiner Kindheit nicht meinen richtigen Namen benutzen, weil der war übel beleumundet durch meinen Vater. Und deshalb wurde mir der Name meines Stiefvaters gegeben. Obwohl ich nie so hieß, wurde ich so in der Schule eingeschrieben. Ich weiß nicht, wie das Ihnen gelungen ist. Also wenn ich beweisen müsste, dass ich jemals die Schule besucht hatte, ich könnte es nicht. Und auch das ist natürlich eine höchst produktive Voraussetzung für meinen Beruf. Ja.
Und wahrscheinlich auch dieses Geschichtenerzählen, das ja. Scheint ja dann doch auch in den Genen zu liegen. Also
ich weiß ich weiß nicht, ob das, wir haben das, glaube ich, alle in den Genen. Wir sind schon the storytelling animal, wir Menschen, das gehört zu uns. Ich glaube, ich habe da noch eine besondere familiäre Tradition, ganz gewiss. Ja, also Geschichten zu erzählen ist entscheidend wichtig, wenn man keine verbriefte Herkunft hat. Mhm. Dann macht man sich seine Herkunft durch seine Erzählungen.
Also können Sie aus dieser Familiengeschichte ja auch eine gewisse Stärke vielleicht jetzt rauslesen, oder?
Nein, unbedingt. Also ich meine, die Voraussetzung ist natürlich, dass man das überlebt. Und das ist nicht gegeben. Es haben es nicht alle überlebt. Und viele aus meiner Jugend sind nicht mehr da. Aber das ist sicher so. Also ich habe wirklich ein Raketenaggregat in mir. Und das ist sicher meine Herkunft. Auch meine Lebensfreude habe ich ganz gewiss von dort. Und dass ich eigentlich jeden Moment pflücken will und nichts auf die Zukunft verschiebe, sondern alles trinken will im Augenblick. Das gehört schon so auch dazu unbedingt.
Und überlebt haben Sie es auch wegen der Literatur, wegen der Bücher, von denen Sie schon erzählt haben, den großen Lexikonband und weil Sie irgendwann sich in die Bücher dazwischen begeben haben. War das auch so eine Art zweite Realität?
Nein, überhaupt nicht. Das war die erste Realität. Also es war nicht so, dass ich mich in den Büchern vor irgendeiner Sache hätte verstecken müssen. Die Bücher haben mich in die Wirklichkeit gebracht, weil das, was in meiner Kindheit gelebt wurde, das war eine Halluzination im Wesentlichen. Und da hat man sich wirklich in eine imaginierte Wirklichkeit hineinbegeben, damit man die brutale Realität nicht sehen musste. Und für mich war das Lesen immer eine Möglichkeit, einen Weg zu finden in die Gesellschaft, in das, was nicht verschwindet, wenn man die Augen verschließt. Auf eine Weise bin ich schon ein Träumer, aber ich glaube, ich bin ein hellwacher Träumer und auch ein Tagträumer. Und ich versuche eigentlich immer, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Und dort finde ich meinen Trost, wenn ich sie erkannt habe in ihrer Schönheit, in ihrer Hässlichkeit auch. Und dazu sind natürlich die Bücher und die Bildung etwas sehr Wesentliches. Und ich glaube schon auch, dass das meiner Mutter gefehlt hat, dass ihr die Kontexte einfach nicht klar waren. Und dann waren es aber nicht nur die Bücher, sondern es waren natürlich auch die Menschen. Also ich hatte schon ein großes Glück, immer wieder auf Menschen zu treffen, die es gut mit mir meinten. Und dann auch bei ihnen zu bleiben, also dann auch auf die Beziehungen zu bestehen und auch darauf zu vertrauen. Also das ist sicher auch etwas, was ich früh gelernt habe, dass um ein gutes Leben zu haben, muss man gute Beziehungen führen.
Und Musik spielt auch noch rein.
Unbedingt, immer.
Auch in diesem à la carte. Wir hören noch mal eine Komposition von Béla Bartók.
Thank you.
die sechs Tänze in bulgarischem Rhythmus von Bela Bartok. Wir haben daraus den ersten Tanz gehört, am Klavier Kornel Zempleni. Und das ist NDR Kultur à la carte mit dem Schriftsteller und Georg Büchner Preisträger Lukas Bärfuß und auch mit dem Theatermenschen Lukas Bärfuß. Sie haben ja gerade schon von den Gemeinschaften gesprochen und trotzdem steht ja in Ihrem Buch auch drin, meine Mutter hat mich nie mitgenommen ins Schwimmbad oder ins Konzert, geschweige denn ins Theater. Wie haben Sie denn diese Familie gefunden?
Heieiei, also
so lange ist es schon her.
Es stimmt.
Es ist natürlich ein wichtiger Teil in Ihrer Biografie, weil Sie mit den Theaterstücken eigentlich die ersten großen Erfolge gefeiert haben und das ja immer
stimmt.
noch feiern.
Das stimmt.
Und wir hören auch Musik aus einem Theaterstück.
Das stimmt.
Aus einer Produktion.
Nein, das ist entscheidend. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, Sie haben mich natürlich nie in ein Stadttheater mitgenommen, in ein bürgerliches Theater, das hat es nicht gegeben. Allerdings gab es schon eine lebendige Theatertradition in meiner Familie und auch in der Gegend, aus der ich komme, das Volkstheater, das Theater der Amateure, die Liebhaberbühnen heißen die im Berner Oberland. Ich mag dieses Wort. Und das waren rau gezimmerte Schwänke in den Gasthöfen und im stumpen Rauch. Und dann gab es immer noch eine Tombola vorneweg. Und das hat mich schon geprägt. Und auch irgendwie dann die Jodlervereine und die Trachtengruppen, das war schon präsent.
Und Ihre Mutter hat ja auch in Gasthöfen gearbeitet,
ja,
unter
genau,
anderem.
Genau, und das war natürlich, und auch natürlich ihre Arbeit als Barfrau war äußerst theatral. Also die Verwandlung in die Königin der Nacht, jeden Abend so gegen 17 Uhr, das war schon jedes Mal ein unglaubliches Spektakel, wenn sie sich aufgetakelt hatte für die Bar. Und das ist, glaube ich, bei mir immer noch so ein wesentlicher Anteil für die Liebe zum Theater ist die Kostümierung, der Rollenwechsel und die Verwandlung und dass man in eine andere Rolle schlüpfen kann. Auch diese Freiheitsgeste, ja, habe ich sehr früh mitbekommen und das ist, glaube ich, schon eine ursächliche Verbindung, die ich zum Theater habe. Und dann war es eigentlich über, ich will nicht sagen zufällig, aber einer meiner Freunde hat die Regieklasse in Zürich besucht, Samuel Schwarz, und der wollte für seine Abschlussproduktion Ödipus machen und hat mich gefragt, ob ich da nicht eine Fassung machen könnte. Und dann habe ich das gemacht und seither bin ich im Betrieb und bin unterwegs. Das ist immer noch eine Lebensform, die mir sehr zusagt, ja, weil sie so politisch und gleichzeitig so festlich ist. Ich mag einfach das Festliche am Theater.
Und vielleicht auch dieses eine Identität für einen Moment abstreifen können, wenn ich jetzt auch so an das aktuelle Buch denke.
Ja, das ist sicher so. Ich habe das ja in meiner Identität, in meiner Rolle als Schriftsteller habe ich natürlich die Möglichkeit, mich in alles Menschliche hineinzufühlen. Aber sonst, glaube ich, brauche ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so viele Rollenwechsel brauche jetzt in meinem Alltag. Das Schreiben bringt mich so in verschiedene Situationen. Das ist Abenteuer genug.
Wie groß war das Abenteuer an diesem Buch? Ich habe von der drastischen Sprache gesprochen. Es ist auch eine Geschichte vom Bild einer Mutter, das man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so gerne zeichnet. Diese Mutterliebe, die ich schon angesprochen habe, denken wir an die Pietà-Darstellungen. Es gibt nichts Wichtigeres als das Kind. Gerade diese Mutter-Sohn-Beziehung wird ja gerade auch in der Kunst eben auch so stilisiert. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das Schreiben dieses Buches, auch wenn darin eine Art Versöhnung mit der Mutter und mit der Art, wie sie gehandelt hat und wie vielleicht auch vulgär sie manchmal war oder wie sehr sie versucht hat, ihr Umfeld zu verunsichern und es auf die Probe zu stellen und herauszufordern, dass es vielleicht doch gar nicht so einfach war, dieses Buch zu schreiben.
Ja.
Und sich womöglich auch zu trauen.
Das stimmt, ja. Also man muss immer zuerst sein Herz über den Zaun werfen für ein Buch und dann hinterher steigen. Das braucht zuerst Mut, das ist so. Mhm. Und bei diesem Buch noch ganz besonders, weil ich weiß natürlich, was jetzt die gesellschaftlichen Normen sind und wie stark die Mütter auch idealisiert werden, also die Mutterrolle. Und ich glaube aber, dass das im Wesentlichen eine Konstruktion ist. Also Elisabeth Badinter hat das schon in den 70er Jahren ziemlich grundsätzlich dargelegt. Es gibt keine genetische Voraussetzung für diese Mutterliebe. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass die Mamas ihre Kinder nicht lieben. Mhm. Nur ist das nicht einfach etwas, was eine genetische Norm wäre. Und für mich war das natürlich immer ein Grund der Scham und der Schande, weil ich natürlich immer gesehen habe, wie wichtig Mütter im Leben meiner Freunde spielen. Und die hatten immer so eine Sache, auf die sie sich einfach immer verlassen konnten. Und alle diese Dinge hatte ich nicht. Und ich kannte natürlich auch die Erzählungen darüber, was geschieht, wenn man der Mutterliebe entbehren müsse. Und dass das einem verkrüpple und dass man da kein rechter Mensch werden könnte. Und deshalb habe ich auch eine ziemliche Weile gebraucht, um daraus ein Buch zu machen. Es ist nicht so, dass das jetzt in meinem privaten Umfeld irgendein Geheimnis gewesen wäre, aber es ist dann schon nochmal eine andere Geschichte da, dazu, ein Buch zu schreiben. Nicht so sehr wegen der Veröffentlichung, ich vertraue meiner Leserschaft, das ist überhaupt nicht meine Sorge, dass sie da irgendetwas falsch verstehen könnte, sondern um mir bewusst zu werden, was das mit mir tatsächlich gemacht hat. Und das waren auch nicht immer die erfreulichsten Erkenntnisse.
Welche unerfreuliche Erkenntnis ist denn mit diesem Buch einhergegangen?
Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit diese spezifische Geschichte mit meiner Mutter in diesem spezifischen Land der Schweiz eine Großzügigkeit meinerseits verhindert hat, als ich eigentlich hätte erkennen müssen, dass sie nicht mehr die Überfigur in meinem Leben war, sondern schwach geworden war und bedürftig geworden war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen solchen Gedanken gehabt hätte. Und das ist natürlich eine Sache, die ich sehr bereue.
Sie ist mit 60 Franken auf der Habenseite gestorben. Ja, ich weiß nicht, ob Exil ein gutes Wort ist, aber sie wurde ja schon auch dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Gerade wenn wir uns jetzt hier in der Schweiz treffen, ich werde in Deutschland sehr oft darauf angesprochen, warum bist du in Deutschland? Die Schweiz ist doch ein Paradies. Ich weiß manchmal nicht, was ich auf diese Frage antworten soll.
Vielleicht kann man mit den Cherubim antworten auf diese Frage, weil die Cherubim sind die Wächter zum Paradies. Und man darf nicht vergessen, dass Paradies beinhaltet auch Vertreibung und beinhaltet auch die Mauern um das Paradies. Und das Paradies ist nur für eine sehr exquisite Gesellschaft zugänglich. Und es gibt sehr, sehr viele, die vor den Türen sitzen und niemals in den Genuss all dieser Wonnen des Garten-Edens kommen.
Ist Ihre Mutter vielleicht am Ende dann doch die Königin der Nacht geworden?
Ja, das glaube ich schon. Wenn ich jetzt dieses Buch, das da vor mir liegt, betrachte, glaube ich schon, dass sie sich da sehr darin erkannt hätte, unbedingt. Ich glaube auch, wenn sie natürlich die Königin der Nacht war, müsste ich folgerichtig der Prinz sein.
Thank you.
In der Kultur à la carte, die Canzonetta, komponiert von Sarah Lewina. Ringela Riemke war das am Cello und Maria Lettberg am Klavier. Also drei Frauen, eine starke Musik.
Lukas ja, Berfuss. Wunderbar, eine wunderbare Komponistin, Sarah Lewina, die viel zu unbekannt ist. Und das hat natürlich Gründe. Eine Komponistin ukrainischer Herkunft, die hatte in der Musikologie nach 1945 in Deutschland sehr schlechte Karten. Und Teil dieses musikalischen Projektes war auch die Frage, warum kennen wir diese Musik nicht? Und warum sind wir kulturell so eingeengt? Und eine Sache, die man einfach feststellen muss, ist der nationalistische Einschlag der Rezeption nach 1945. Und wir haben da noch viel kennenzulernen und viel aufzuarbeiten. Und es ist auch ein Versuch einer anderen Traditionsbildung.
The Journey, dieses Theaterstück, mit dem Sie diese ganze Musik jetzt quasi verbinden, das ist gerade nicht in Deutschland zu sehen, oder?
Nein, wir haben noch einige Termine jetzt hier in der Schweiz und jetzt sind wir tatsächlich schon in der Vorbereitung für das Nachfolgeprojekt Nobody Knows heißt das. Aber man kann uns gerne einladen und wir reisen überall hin, weil wir sind fahrende Gesellen.
Also ich kann schon mal verraten, am 17. Juni sind Sie zumindest zu Gast wieder am Schauspielhaus in Hamburg mit Ihrer Veranstaltungsreihe Zukunft der Demokratie, eine Reihe, die Sie kuratieren zusammen mit Judith Gerstenberg, mit der Sie theatertechnisch ja schon seit vielen Jahrzehnten verbandelt sind. Und die Schriftstellerin Meli Kiak ist zu Gast. Mhm. Das klingt doch auch nach einem ereignisreichen Abend.
Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf Meli Kiak und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben uns wirklich etwas vorgenommen. Und zwar wollen wir darüber reden, welche Rolle die Kunst und besonders die Literatur in einer Demokratie spielt. Soll sie sich politisch engagieren? Soll sie Stellung beziehen, aktivistisch sein? Oder verliert sie da etwas von ihrem Wesenskern? Macht sie sich da gemein mit dem Schmutz der Politik? Muss sie sich schützen davor? In welcher Art müsste sie sich äußern, wenn sie es denn tut? Wir haben zurzeit eine sehr ideologisierte und politisierte und auch Kulturlandschaft. Viele kratzen sich gegenseitig die Augen aus, gerade wegen der politischen Verortung. Es gibt wirklich einen sehr starken Bekenntniszwang und diese Veranstaltung ist sicher auch ein Versuch der Befriedung.
Und dann ist der Prinz unterwegs mit seiner Königin der Nacht auf Lesereise. Das kommt jetzt natürlich auch.
Ja, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auf den 8. September im Literaturhaus in Hannover. Das ist dann bei uns im NDR-Sendegebiet. Sie werden da natürlich auch viel über Ihre Mutter sprechen. Mhm. Sie haben mal vor ganz vielen Jahren gesagt, ich möchte nicht über mein Elternhaus sprechen. Ach. Jetzt setzen Sie sich dem ganz bewusst nochmal aus.
Das stimmt, ja. Und ich bin sehr, sehr erleichtert, dass ich so ein ungebrochen positives Gefühl zu diesem Buch habe. Und das ist nicht immer so. Ich fremde manchmal mit meinen Büchern und muss zuerst ein Verhältnis finden zu ihnen. Und hier ist es aber wirklich eine ungeteilte Freude. Und ich habe auch schon ein bisschen daraus laut vorgelesen und das geht auch. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Begegnung mit den Leserinnen und den Lesern.
Königin der Nacht, ein kurzes Buch über meine Mutter. Es ist bei Rowohlt erschienen, hat 128 Seiten und kostet 22 Euro. Und geschrieben hat's der wunderbare Schriftsteller Lukas Berfuss. Vielen Dank für den Besuch bei à la carte.
Ich habe zu danken. Herzlichen Dank. Merci schön.
Ja, mein Name ist Andrea Schwietzer. Dieses à la carte dürfen Sie gern weiterempfehlen. Sie finden es auf unserer Internetseite ndr.de/kultur und in der neuen ARD Sounds App.